So, guten Morgen aus Obertshausen, Oberalpen. Führe heute ein weiteres Interview in der Business Spotlight-Reihe. Heute mit Stefan Forster von Stefan Forster Architekten. Herr Forster, ich freue mich sehr, einen Architekt zu haben und vor allen Dingen mal mehr über Architektur, aber auch über Unternehmen zu erfahren. Vielleicht erzählen Sie ein bisschen mal vom Start ein wenig über sich und was sich hinter der Architektur, wie Sie heute das Unternehmen betreiben, so verbirgt.
Also erstmal schönen guten Morgen. Vielleicht ganz kurz zur Vita des Büros. Uns gibt es seit 1989. Ich habe in Berlin studiert und nach einigen Umwegen dann das Büro in Darmstadt gegründet. Das ging aber auch nur, weil ich damals an der Hochschule Assistent war. Das heißt, ich hatte erstmal ein Auskommen und konnte dann 5 Jahre sozusagen, ohne dass das jetzt einen Profit abwerfen musste, von diesem Gehalt aus der Uni ganz gut leben. Hatte dann auch den Zugang zu den ganzen Studenten, das war ein gewisser Vorteil. Allerdings hatte ich null soziale Verbindung mit dieser Gegend Hessen hier. Mittlerweile bin ich ja in Frankfurt. Das hat das Ganze ein bisschen schwerer gemacht. Gut, die Aufträge kamen dann von den Studenten, die fanden mich irgendwie ganz gut. Deren Eltern hatten dann immer irgendwas zu tun. Damals gab es auch einen richtigen Boom noch. Und so hat sich das ganz langsam entwickelt. Und daraufhin war natürlich auch völlig klar, wenn man in Hessen ist, kann man nicht in Darmstadt bleiben. Das ist eigentlich ein Provinzloch mit der höchsten Architektendichte, auch ein sehr für mich uninspirierender Ort. Ich hatte da von Anfang an das Problem, als ich da hinkam, zwangsweise, weil ich ja diesen Unijob hatte, war die erste Frage, wie komme ich hier wieder weg? Hat mich dann 6 Jahre Arbeit gekostet, dann in Frankfurt unterzukommen. Klassischerweise erst im Bahnhofsviertel, weil da die Mieten am günstigsten sind. Und dann hat sich das so langsam entwickelt. Dann irgendwann haben wir dann eine GmbH daraus gemacht mit 3 weiteren Partnern. Das hat dann auch nicht so ganz geklappt. Und nach 5 Jahren haben wir dann die Liquidation dieser GmbH beschlossen und die eine Gesellschafterin, das war das Problem, mit der hat es nicht mehr funktioniert. Und wir haben dann eine neue GmbH gegründet, die heißt jetzt Stefan Forster GmbH. Das haben Sie vorhin falsch gesagt. Das muss ich jetzt nochmal ganz klar revidieren. Also, dass der Name ist ein juristisches Thema, ja, unter uns. Dass der Name jetzt Stefan Forster GmbH ist, hängt aber alles natürlich mit meinem Namen zusammen. Wir haben mittlerweile, ja, nationales, internationales Renommee. Wir waren dann irgendwann auf 60 Mitarbeitern, weil die Konjunktur war ja über die letzten 10, 15 Jahre hervorragend. Und ich sage jetzt mal, der große Einbruch war natürlich Ukraine-Krieg, weniger Corona, da haben wir eigentlich Leute eingestellt, Ukraine-Krieg. Und seitdem ist es natürlich so, wie alle anderen Kollegen geht es uns ganz genauso, dass wir praktisch keine neuen Aufträge generieren und wir dann dementsprechend auch um ein Drittel der Mitarbeiter reduzieren mussten und uns anderen Aufgabenfeldern im Bauen zuwenden mussten, wie sehr stark Umbau, Sanierung und dergleichen Sachen. Wir sind, und das ist noch ein anderes Thema für unser Büro, Spezialisten für Wohnungsbau. Wir machen praktisch nur Wohnungsbau. Das war damals auch eine Entscheidung von mir zu sagen, ich muss das machen, was ich am besten kann, was auch jetzt marketingmäßig sozusagen uns auch ganz klar definiert auf dem Markt von Millionen Architekten, die alles können, die alle so einen Bauchladen mit sich rumtragen. Nein, wir sagen, wir machen offensiv nur Wohnungsbau und da wollen wir auch führend sein. Das ist uns dann auch gelungen. Und wenn man heute unseren Namen hört, dann wird das immer verbunden mit dem guten Wohnungsbau. So sieht es momentan aus. Das heißt, wir haben jetzt im Grunde diesen Umbruch gemanagt, ja, dass wir sozusagen jetzt wieder auf einigermaßen guten Füßen stehen. Ich hatte zwischendrin große Probleme, wo ich dachte, es geht gar nicht weiter in diesen Jahren seit Ukraine. Aber jetzt habe ich das Gefühl, dass wir so einigermaßen wieder auf der Reihe sind. Diese Reduktion der Mitarbeiter war auch gar nicht so schlecht, weil wenn Sie dann mal gucken, wenn Sie in die Krise kommen, dann schauen Sie, wer sitzt da eigentlich alles rum? Und was machen die denn eigentlich alles? Und dann haben wir festgestellt, dass wir halt in dieser Boomzeit jeden eingestellt haben, der nur wusste, wo am Computer der Knopf ist, wo er angeht. Ja? Und dann habe ich so eine, das darf man eigentlich jetzt alles nicht so sagen, aber so eine Tabelle aufgestellt. Wer im Grunde meines Erachtens nicht dazu in der Lage ist, hier diesen Anforderungen von uns zu genügen, wer mit uns auch nicht durch die Krise gehen will oder kann, wo auch die Emotionen fehlen, wo auch der Einsatz fehlt. Und dann gab es so eine Geschichte, dass welche von sich aus gekündigt haben oder eben wir dann welche gekündigt haben. Das ist alles einigermaßen glimpflich abgelaufen. Also ich habe insgesamt nur zweimal vom Arbeitsgericht erscheinen müssen. Weil es gibt ja auch, da sind wir bei der Generation Z, ja, die, die am wenigsten arbeiten, sind sofort beim Richter vor Gericht. Ja. Die Selbsteinschätzung von vielen, die nichts können, ist eine ganz merkwürdige, eine völlig andere, als wir das haben. Gut, aber das ist auch so ein Zeichen, wenn einer vor Gericht dann sagt, ja, es gibt doch genug zu tun und irgendwann geht der Wohnungsbau doch wieder los, hat den Richter gesagt, der Rechtsanwalt von der Gegenseite. Da muss ich sagen, ich sitze doch keine Leute hier hin und warte, bis es wieder losgeht. Ja, also irrsinnig. Also da hat man so seine Erfahrung. Aber das ist alles durch. Wie gesagt, wir sind jetzt so in einem einigermaßen saturierten Bereich. Ja.
Aber da kann man dir nur beglückwünschen, dass sie das geschafft haben, weil es können sich ja die meisten Leute da draußen gar nicht vorstellen, was es bedeutet, auf einmal von heute auf morgen das Geschäftsmodell, auf dem man drauf sitzt, einfach wegbricht. Das ist ja wie ein Klumpenrisiko bei manchen Kunden, die wir haben, die einfach zu große Kunden haben. Wenn da mal einer wegbricht, bricht der
Genau.
Laden aus, logischerweise. Aber das haben sie ja super gemanagt. Jetzt Stichwort Wohnungsbau. Wir kommen nachher nochmal zu Mitarbeitern. Stichwort Wohnungsbau. Ich habe gesehen, die Jona Gärten sind sie engagiert. Finde ich deswegen cool, weil ich da lange gearbeitet habe in einem dieser Bürotürme, gell? Und dachte mir immer, boah, was wird aus diesen alten Dingern? So Hahnstraße 68, Leoner Stern war ich lange bei Thomas Cook.
Ja.
Was wird aus diesen ganzen Dingern? Und ist das denn nicht ein Thema, wenn man so sieht, wie viel Wohnungsnot wir haben, dass da mehr Power reingesetzt werden könnte in diese wegen Homeoffice vielleicht leer stehen oder zu alt Betongebäude was Neues zu schaffen?
Naja, das ist ja schon ein Trend, den es gibt, aber der wird uns jetzt auch nicht retten. Das heißt, das wird nicht unser Wohnungsproblem retten, weil das einfach zu gering ist als
Okay.
Volumen. Dann ist auch wegen der Qualität des Betons nicht jedes Gebäude dazu geeignet. Muss man auch dazu sagen, wir haben ja insgesamt, glaube ich, drei oder vier solcher Projekte schon gemacht. Und wir kriegen noch jede Menge Anrufe von Investoren, die sagen, ja, mal, wie geht denn das? Und wo liegen denn die Probleme? Da gibt es schon auch jetzt so eine Art von Entwicklung dahin. Aber das wäre jetzt kein Zweig, wo man sagt, davon können wir uns ernähren. Ja? Also
Okay.
das auf keinen Fall. Das ist natürlich eine gute Entwicklung insgesamt. Also gerade im Zusammenhang, auch wenn man sagt, man erhält die graue Energie, ist ja immer das große Thema. Wird ja immer erzählt, dass da Gold vergraben wird in den Gebäuden. Das ist die graue Energie und solche Dinge. Da sind wir natürlich wieder die Guten, wenn wir das machen. Ist nicht die Lösung für unsere Probleme in der Wohnungsbausituation und auch nicht die Lösung für uns als Büro insgesamt, ja.
Wie würden Sie denn sehen, was oder was denken Sie, wie geht es weiter? Ich weiß nur von anderen Kontakten, dass der Einfamilienhausbau ist komplett tot. Ja, also geht gar nichts für Architekten. Also die müssen sich umorientieren. Aber wie sehen Sie denn so generell, wie soll denn Wohnungsbau weitergehen? Das ist ja Ihr Kerngeschäft.
Naja, und es ist so, dass dieser Einfamilienhausbau war ja noch nie unser Segment. Wir lehnen das ja auch ab. Wir sagen auch, dass man bei Neuentwicklungen von Gebieten eigentlich den Einfamilienhausbau verbieten müsste, weil er einfach zu aufwendig ist. Es ist nicht unbedingt das Haus selber. Sie müssen ja eine Straße hinlegen, Sie müssen die technische Infrastruktur hinlegen und haben dann relativ wenig an der Straße jetzt, also ein kleines Häuschen oder ein großes Haus, aber da sind vielleicht 4, 5 Leute drin. Und dafür gibt es einen Aufwand, der in keinem Verhältnis steht. Und denn wenn wir auch davon sprechen, dass wir die Versiegelung in der Landschaft reduzieren müssen oder damit vorsichtig umgehen müssen, müsste eigentlich der Einfamilienhaus verboten werden. Umso verrückter ist es dann, wenn man dann von der Bauministerin hört, dass sie dann sozusagen die kleinen Familien, die sich ein Eigenheim wünschen, wieder extra fördern wollen. Da muss ich sagen, es ist halt unsere politische Führung irgendwie auf dem falschen Dampfer. Ich glaube nicht, dass es darum geht. Also im Grunde ist es ja so, dass Status quo, dass die Wohnungsbaugesellschaften, die eigentlich diesen Massenwohnungsbau machen müssten, alle sagen, wir machen nichts, wir bauen jetzt nichts, weil das rechnet sich nicht. Weil wenn das sich rechnen müsste, dann müssten wir 20 Euro Miete bekommen und das kriegen wir nicht. So. In der Konsequenz kann es doch nur heißen, dass der Staat hingehen muss, und das ist unsere Philosophie, und muss als Staat Wohnungen bauen. In Frankfurt zum Beispiel spricht man darüber, eine neue Oper und Schauspiel zu bauen, kosten 1 Milliarde. Ja? Kein Mensch fragt danach, wie sich das rechnet. Beim Wohnungsbau heißt es, das rechnet sich nicht, also machen wir es nicht. Das kann ja nicht die Lösung sein, weil wir laufen ja jetzt in soziale Probleme hinein, unweigerlich. Wir sehen das ja, Anstieg der AfD, Unzufriedenheit der Bevölkerung, 1 Million Ukrainer aufgenommen, die wohnen auch irgendwo, keine Ahnung, aber alle haben eine Wohnung. Die Mieten steigen ins Unermessliche, weil ja nicht mehr gebaut wird. Es gibt Verdrängungsprozesse in den Städten, dass normale Leute, die Krankenschwester, der Polizist, wenn der eine Wohnung verliert im Zentrum, muss der bei uns in Spessart ziehen, wenn er überhaupt eine Miete haben will, die er finanzieren kann. Heißt mit anderen Worten, wenn er morgens zur Arbeit will, ist er 2 Stunden unterwegs. Und das sind so soziale Ungleichgewichte, die entstehen. Da entsteht auch eine Aversion gegen die momentane Politik. Da entsteht halt auch der AfD-Wähler, den züchtet man sich da. Und wenn man nicht ein staatliches Wohnungsbauprogramm hat und sagt, wir gehen in staatlichen Wohnungsbau, und dann muss ich auch nicht rechnen, sondern es gibt Staatswohnungen, also analog zu Wien. Und dann gibt es eben auch keinen sozialen Wohnungsbau mehr, sondern einfach nur Einkommensgrenzen. Das heißt, wenn einer 60.000 Euro verdient, dann ist die Miete eben so. Wenn er 70 oder 80 verdient, dann ist die halt 2, 3 Euro höher. Und damit kann man das ja steuern. Und dieses elende soziale Wohnungsbauthema mit Subventionen der Miete, und dann fällt es aus der Förderung nach 20, 30 Jahren, dann ist es wieder auf dem freien Markt und so. Das sind doch alles Konstrukte aus den 50er Jahren oder 60er Jahren, die auch bewiesen haben, dass sie nicht funktionieren.
Aber
Und wenn der
würde
Staat nicht in der Lage ist, das zu machen, dann haben wir ein großes Problem.
Aber wissen Sie denn noch, was von jetzt sicherlich auch von den großen Bauunternehmen von Vonovia habe ich genau die Zahl gelesen, die Sie genannt haben gerade, diese 20 Euro. Wird denn so viel Druck ausgeübt? Ist Ihnen das bewusst? Weil das ist ja, es gibt ja kaum was Existenzielleres wie Wohnen. Ja, und wir brauchen ja Zuwanderer. Also diese ganzen Dinge, die dazukommen, das ist doch eine der großen Dinge, die eine Politik heute sich drum, neben den vielen anderen Baustellen jetzt gerade. Aber genau das ist das doch. Aber passiert denn da was?
Also wir haben ja den Eindruck, es gab ja diesen Wohnungsbau-Gipfel mit so ein paar Reparaturversuchen, wo wir sagen, das reicht auf keinen Fall aus. Das sind alles Marginalien, also Grunderwerbsteuer, was soll das? Ja? Also das wird jetzt nicht dazu führen, dass es zum Bauboom kommt. Die Bauwirtschaft, also die Handwerker, die Handwerksbetriebe, sind da sehr rührig, die sind extrem unterwegs, versuchen da Druck auszuüben auf die Bundesregierung. Die Architektenkammer, das ist ja immer so eine Sache, da habe ich ein schwieriges Verhältnis dazu, aber da sage ich jetzt lieber nichts, das wird ja jetzt alles in der Internet kommen, was ich da sage. Man hat den Eindruck, dass die Regierung das nicht so ganz verstanden hat. Man hat auch den Eindruck, dass wir halt da Menschen sitzen haben, die natürlich nicht vom Fach sind, die da als Quereinsteiger reingekommen, warum auch immer, und die eigentlich gar nicht wissen, worum es geht, ja, und da auch ja, die auch nicht vernünftige Berater haben und solche Sachen. Normalerweise ein Minister ist ja immer fachfremd, hat aber dann Staatssekretäre, die sich ein bisschen auskennen. Das ist wohl auch anscheinend da auch eine kleine Lücke, ja. Also wir laufen jetzt in diese Probleme, und es kann nicht sein, dass man sagt, ja, die Investoren, die Bauträger, die brauchen jetzt vernünftige Kredite, und die muss man mit besseren Krediten ausstatten. Die haben meines Erachtens für mich völlig verloren, weil Bauträger haben in den letzten Jahren die Preise nach oben getrieben. Die haben ein Irrsinnsgeld verdient, ja, ein Wahnsinnsgeld verdient, ohne mit der Wimper zu zucken. Jetzt wird gejammert, der Staat muss aber, wir wollen doch Wohnungen bauen. Und auf einmal sind sie alle Gutmenschen. Da wackele ich auch, ich darf das eigentlich auch nicht sagen, sind ja alles auch meine Kunden, ja. Wenn ich jetzt hier da so weiterrede, dann kann ich meinen Laden demnächst dicht machen. Ja, aber wir wissen doch von Bauträgern, wo ein Verkaufspreis von 5.000 Euro Break-Even gewesen wäre, ja, wo man dann aber die 10.000 genommen hat und auch bekommen hat, ja, weil man natürlich immer ans Maximum gehen wollte. Und die Verdienstspannen, die waren irrsinnig. Irrsinnig. Und das war auch immer leistungsloser Verdienst, ja, durch Kaufen, Weiterverkaufen, Grundstücke kaufen, Baugenehmigung erzielen. weiterverkaufen. Das war ja das übliche Geschäft in Deutschland. Und deswegen denen jetzt sozusagen die Hand zu reichen und sagen, ihr bekommt jetzt eine billige Kredite, das ist der falsche Ansprechpartner. Deren Interesse ist ja nicht, die Wohnungsnot zu beseitigen. Deren Interesse ist im Grunde nur, Profit zu machen.
Ja, was ja legitim ist auf der einen Seite.
Das
Auf
kann man ja,
der
klar.
anderen Seite, die Politik muss trotzdem dafür sorgen, dass die Leute bezahlbaren Wohnraum finden.
Ja, aber die Aufgabe für bezahlbaren Wohnraum liegt eben bei den Wohnungsbaugesellschaften und Genossenschaften. Und denen muss man also offensiv auch helfen und die dazu bringen. Und dann ist nicht die Frage, rechnet sich das, sondern die bekommen das Geld und sollen dann bauen.
Sind es diesen Lokalen auch? Also jetzt beispielsweise die Stadt Frankfurt hat eine eigene Wohnungsbaugesellschaft, könnte finanziert werden, wenn die Geld bekommen würde aus dem
Ja,
Topf,
ja,
würde sie
ja.
sagen, okay, jetzt legen wir hier lokal los.
Genau. Es war ja so, dass jetzt zum Beispiel die Nassau-Heinstätte, das ist eine staatliche Firma hier, die hat ja jede Menge auch Förderung bekommen vom Land Hessen. Nur sind diese Förderungen noch nicht den neuen Baupreisen angeglichen. Ja? Also die reichen nicht aus, weil die Baupreise sind ja gestiegen um, keine Ahnung, 20, 30%. Und dementsprechend reichen die Förderungen, die Quoten nicht aus, dass die wieder bauen können. Natürlich hoffen wir auch, dass die Baupreise sich normalisieren, sich ein bisschen nach unten bewegen. Momentan gibt es so Tendenzen. Das liegt wohl auch daran, dass die meisten Baufirmen jetzt auch absehbar keine weiteren Aufträge haben und jetzt natürlich auch da in eine Situation geraten, dass sie einfach nachgeben müssen mit den Preisen. Ja. Also da gibt es schon Bewegung, aber allgemein ist ja davon die Rede, dass 25 noch bitter sein wird oder so. Und also was man so hört, ich kann das auch nur so als Gerüchte weitertragen, ja.
Aber wie gesagt, da kann man, also man wundert sich tatsächlich, wo die Reise dahin geht, aber da kann man sie ja wirklich im Endeffekt nur einen Hut vor ihnen ziehen, wenn sie 89 angefangen haben. Gucken Sie mal, was für Wellenbewegungen Sie als Unternehmer jetzt schon erlebt haben. Und jetzt kommt nochmal so eine, die grundlegend ja was verändern will. Es kann ja sein, dass Ihr Geschäftsmodell sich verändern muss, damit Sie in diese Welt da reinpassen. Weil wir reden ja jetzt nicht von etwas, was in den nächsten 3 Jahren gelöst ist, sondern das ist ja jetzt eine Strategie für die nächsten 20 Jahre. Und da muss man ja gucken, okay, was bedeutet es denn, wenn jetzt der Staat irgendwann mal sich aufrafft und Geld da reinpackt? Dann geht es dorthin. Und was wird dann tatsächlich dafür gebaut? Wie wird es gebaut? Zu welchen Standards wird es gebaut, damit es bezahlbar wird? Damit, ich sage mal ganz blöd, eine Miete von 12 Euro rauskommt, dass es einigermaßen wieder bezahlbar ist für die Leute. Also das ist ja für Sie auch persönlich sicherlich echt ein großes Ding gerade. Oder wie fühlen Sie sich dabei?
Ja gut, das hat eine gewisse Tragik. Ich bin jetzt gerade 65 geworden, also ich habe jetzt einen Rentenausweis bekommen. Normalerweise denkt man ja, jetzt geht das so schön weiter und der Laden läuft und kannst dich ein bisschen zurücknehmen und kannst ein bisschen mehr Urlaub machen. Und so, man schaut dann so zurück auf sein Lebenswerk, so war der Plan, ja. So, und jetzt kam dann diese Nummer da mit dem Ukraine-Krieg. Und wo man jetzt sagen muss, klar, erstmal gucken, dass man überhaupt überlebt. Das nächste ist, dass wir natürlich sagen, wir müssen grundsätzlich über die Arbeit nachdenken, wie wir arbeiten. Wir müssen auch darüber nachdenken, wie man in Zukunft baut. Und das sind so Themen, mit denen wir uns gerade beschäftigen. Also wenn wir zum Beispiel den Bauprozess anschauen, wenn Sie eine Baustelle sehen, das ist ja wie Mittelalter. Dann lädt man da irgendwie Truppen von Gastarbeitern oder Fremdarbeitern, Zeitarbeitern, die lädt man da in irgendwelche Container, die da unter unwirtlichsten Bedingungen da leben. Also wenn wir jetzt uns immer über Katar beschweren, sind wir hier gar nicht so weit davon weg. Keiner von denen spricht ein Wort Deutsch, also das heißt Bauleitung und mit denen mal eine Zigarette rauchen und Bier trinken, wie so anno dazumal, das fällt komplett aus. Gibt da vielleicht einen, der Deutsch spricht. Und das Ganze ist sehr stark immer noch handwerklich. Und ist auch mit extrem vielen Konflikten be beladen. Also wenn Sie mal ein Gebäude bauen und dann als Bauleiter noch mit dabei sind, für mich ist das ein kompletter Horror. Ja, wer hat was wieder wie falsch gemacht? Wer war wo und was? Und das sind Dinge, wo ich sage, das hat ja mit unseren digitalen Prozessen oder Fertigungsmethoden im Autobau und so weiter überhaupt nichts zu tun. Das heißt, da ist der ganze Bauprozess extrem hinterher. Und da sind wir der Meinung, dass man perspektivisch mit einem viel höheren Vorfertigungsgrad auf die Baustelle kommen muss. Also mit fertigen Produkten, die
Also
in
modulares Bauen in einer gewissen Form.
modulares Bauen, ja. Und wir haben uns jetzt auch mit dem großen Modulbauer zusammengeschlossen. Das heißt, wir machen den architektonischen Part, die machen das Kaufmännische. Ist eine ganz gute Kombination, weil man durch unseren Namen auch den Zugang findet zu den Bauherren. Man kennt uns halt weniger wie den Modulbauer. Und das macht das Ganze dann in sich, also vom Bauen her, natürlich wieder viel einfacher. Man sitzt
Glaube
einfach
ich.
so zusammen. Das heißt, auch die Belastung der Umwelt drumherum, der Nachbarn ist nicht so groß. Und man kann es auch wieder auseinanderbauen später. Das ist das zirkuläre Bauen und so weiter, was da immer so gepredigt wird. Man könnte es auseinanderbauen und wieder zusammenbauen. Lassen wir es mal so stehen. Ja, also kann man wirklich auch darüber streiten. Sind ja meistens irgendwelche praxisferne Studenten, die sowas erzählen, wenn wir ehrlich sind. Aber das ist jetzt ein anderes Thema mit dem zirkulären Bauen, ja.
Aber
Aber
wie
das
machen
sind so
wir das
Themen. Das
dann?
andere ist halt, dass die Prozesse immer digitaler werden. Wir reden hier von BIM. Wir haben dahingehend eine eigene Firma aufgemacht, die sich nur mit diesem BIM beschäftigt, weil wir glauben, dass diese digitalen Prozesse, also die
Erklären Sie
Abläufe,
das mal kurz, weil ich glaube, das kennen die wenigsten, was BIM bedeutet.
das ist BIM. Das heißt im Grunde, alle Prozesse sind digital und man kommuniziert mit den anderen Ingenieuren, Statiker über ein virtuelles 3D-Modell. Also
Okay.
alles wird im dreidimensional da reingegeben. Und Sie können dann am Ende der Tage alle Informationen, Information Management heißt das, also wenn Sie einen Strich ziehen, dann ist das eine Wand und dann in diesem Strich ist schon drin, was für eine Wand ist das, woraus ist die,
Okay.
welche Anforderungen hat die. Und somit gibt es diese Modelle und die sind auch weiter verwertbar für die Perspektive der Gebäude, für die Vermarktung, alles Mögliche. Und da sind wir momentan relativ weit auch in der Entwicklung von unserem Büro. Weil das auch kommen wird. Also es wird auch so sein, dass die Anforderungen an die Pläne werden immer mehr in Richtung BIM gehen und da müssen wir natürlich vorne dabei sein. So, das sind die beiden Themen. Das heißt, im Grunde Produktionsprozesse, Produktionsabläufe müssen auf den neuesten Stand gebracht werden.
Das Schöne ist, dass Sie keine Angst vor Digitalisierung haben. Sie können aber glauben, dass es viele Unternehmer da draußen gibt, die wirklich Angst davor haben. Weil viele denken, das ist nur ein Trend. Dabei ist eine Riesenchance. Weil es ist ja
Ja,
alles digital.
wir kommen ja nicht drum rum. Ich meine, ich als Älterer bin davon auch relativ genervt, ja, ehrlicherweise. Habe auch keine Lust, mich mit der Sache so groß zu beschäftigen, da einzusteigen. Also ich sitze nicht am Computer und male dann 3D-Bildchen oder so, sondern das machen die Mitarbeiter, die ja auch mit dem Computer groß geworden sind. Also ich bin ja noch aus der Generation, wo man alles mit der Hand gemacht hat. Und auch damals gab es ja den großen Aufschrei, wenn der Computer kommt. Dann wird die Architektur, alles wird nichts und die geht dann zugrunde, weil dann sieht alles gleich aus. Und gerade die älteren Generationen haben sich also mit Händen und Füßen gegen Computer gewehrt. Gerade an Hochschulen auch, ja. Ja, wenn einer das mit dem Computer machen will, da gibt es doch eine Uni da, da soll er doch dahin gehen, nicht zu uns. Otto, ja. Gerade TH Darmstadt, führende Uni. Die haben also das gehasst mit dem Computer am Anfang. Ich rede jetzt von 80er Jahren. Ich habe damals gesagt, das ist die Zukunft, ich muss mir so ein Ding kaufen. Ja? Und hatte dann, da hatte ich überhaupt noch keinen Mitarbeiter. Von dem ersten Geld, was ich bekommen habe, habe ich sofort einen Computer gekauft und einen Drucker. Kostete damals 40.000 D-Mark, kann ich mir vorstellen. Also das Ding ist heute, ein Handy ist da 50 Mal schneller. Aber das war dann so, dass durch diesen, das war eine Riesenkiste und natürlich auch von Apple gleich und so auch aufs richtige Pferd gesetzt. Ich habe dann irgendwann gesagt, ich muss das haben. Das ist die Lösung. Und ohne diese Computer wäre ich gar nicht konkurrenzfähig gewesen damals gegen diese händischen Büros. Ja. Und irgendwann kamen die dann und ja, können wir bei dir mal vorbeikommen und kannst du das mal zeigen, was du da machst?
Großartig, oder?
War
Ich hatte
gut,
als
ja. Und das ist jetzt im Grunde haben wir die gleiche Situation, ja, auf einem anderen Niveau, auch was Digitalisierung betrifft, wo die dann kommen und sagen, sag mal, mit diesem BIM. Sag mal, du kennst, muss das denn sein? Sag ich, finde es ja auch blöd, aber wir kommen nicht drum rum.
Ist so, ja. Ich hatte als ersten Computer im Büro einen Compaq, das war so ein
Ja,
Riesenteil,
ja,
wog
ja.
10 Kilo, also mit so einem Bildschirm dabei, den konnte man mitnehmen. Das war total krass. Aber Sie haben was Richtiges gesagt, was das Thema nämlich jetzt angeht. Wie führt man das zusammen? Weil ich sage oft in Unternehmen, also bei den Themen, die ich mache, wie geht ihr denn eigentlich mit Altersdiversität um? Denn es gibt ja die super Erfahrenen wie wir, Und dann gibt es die ganz Jungen, die Sie vorhin auch schon angesprochen haben. Die sind ja digital groß geworden.
Ja.
Und diese Vernetzung hinzubekommen, ist eine Riesenherausforderung. Jetzt zu sagen, die Älteren können, den Jungen können den Älteren helfen bei der Digitalisierung und die
Ja.
Jungen können partizipieren, sie können enorm profitieren von der Erfahrung der Älteren, die Dinge, die dann tatsächlich in der Umsetzung sind. Wie versuchen Sie denn solche Dinge bei sich jetzt zusammenzubekommen?
Also so, dass also nochmal zurück zu früher. Früher haben dann die großen Büros sich so einen Computer gekauft, und dann haben sie einen auf Schulung geschickt. Ja? Wenn der dann zurückkam, war der einzigste Einäugige unter den ganzen Blinden, dann hat er sofort gesagt, er will mehr Kohle haben, sonst geht er. Ja? Und dann war der Bürochef dann abhängig von dem einen. Also ich habe dann auch mal einen Anruf bekommen, kannst du mal vorbeikommen, du kennst dich doch mit Computern aus. Ja, wir haben hier das mal gekauft und es wusste keiner, was man damit macht. Und dann stand sage und schreibe eine Anlage für 200.000 D-Mark darum, auch mit der völlig falschen Software. Also da sind am Anfang, also durch unsere Generation, also mal, ich habe da gesagt, ja, wir haben ja dann sofort mit Computern gearbeitet und habe da reingefunden. Und habe auch damals diese Anforderungen im dreidimensionalen Raum Arbeit und so weiter, die hatte ich eigentlich auch im Kopf, nur waren die Computer viel zu langsam. Heute ist so, dass die damit groß werden und auch extrem fix sind mit diesen Programmen. Gerade mit diesen ganzen Bildbearbeitungsprogrammen, ja. Also Photoshop, Lightroom, wie das ganze Zeug, so Revit, wie das alles so heißt. Die Defizite liegen allerdings auch im Bereich des Denkens, ja, des Entwurfes. Die können das technisch alles sehr, sehr gut, sind extrem schnell und fit. Aber was dabei verloren geht, und das ist immer das große Problem beim Computer, er sieht ja auch alles aus wie fertig. Das heißt,
Stimmt.
das Denken geht verloren, also das drüber nachdenken. Das sind ja auch die ersten Dinge, wo ich Probleme hatte mit dem Computer. Man hat Zeichnungen gemacht und die sahen aus wie fertig. Als wenn es fertig wäre. Aber eigentlich waren das so nur die ersten Skizzen. Aber da waren schon die Schraffuren drin, da war die Beschriftung drin. Aber eigentlich, wenn ich das mit der Hand gemacht hätte, hätte ich 50 Mal nachgedacht, bevor ich das ins Reine gezeichnet hätte. Das heißt, der intellektuelle Prozess, der kreative Prozess, der geht oftmals verloren. Man zeichnet irgendwas hin und ist zufrieden, weil es ja so fertig aussieht. Und
Also
das
zu
ist die
aktionistisch
Gefahr.
schon ist. Also
Bitte?
es ist zu aktionistisch, es wird zu
Ja.
schnell in die Umsetzung, es geht
Genau.
zu schnell in die Umsetzung, statt in die Evaluation der möglichen.
Genau, also auch die, was wir oft machen, ist in Alternativen denken oder im Kopf spielt man tausend Alternativen durch. Und also ich habe da einen Lernprozess hinter mir, dass ich die Dinge erstmal immer nur wieder übertragen als kurze Ideen sehe. Und ich habe halt die Funktion hier, was diese Generation betrifft, dass ich eigentlich so der Kopf bin und so den Ideentransport habe. Ich merke ja auch die Defizite dieser Generation, dass da weder eine Ahnung von Geschichte ist, von Baugeschichte. Das ist, das kritisiere ich natürlich wiederum über die Jugend von heute und so. Ist ja auch immer ganz schön, die Jugend von heute ist ja immer das Gleiche. Aber so was mich so aus, ich komme ja aus den 70er Jahren, wo man dann mit tausend Sachen konfrontiert war. Das ist ja alles ein bisschen sehr oberflächlich geworden. Ja. Auch modisch und schneller wechselnd. Und auch bei uns ging es immer darum, Haltung zu entwickeln. Wie stehst du dazu? Wie stehst du dazu? Und das ist sehr stark verloren. Ja. Aber ich kann sie ja nicht ändern, die Leute. Ja. Das heißt, ich muss mit den Leuten leben, die kommen, und muss schauen, wie ich damit umgehe. Das ist das Thema.
Genau, auf der anderen Seite ist auch so, es ist ja so ein Kampf um Talente,
Ja,
logischerweise, der da draußen
ja.
stattfindet. Man muss sich als Arbeitgeber ja auch positionieren, es hilft nichts.
Ja.
Positionieren. Was würden Sie denn sagen, jetzt, nachdem diese schwierige Phase jetzt vielleicht vorbei ist, so will ich es mal formulieren, und es jetzt dann wieder nach vorne, wenn man nach vorne wieder schaut, was würden Sie denn sagen, was für Eigenschaften müssten denn zukünftige Mitarbeiter tatsächlich mitbringen?
Ja, ich gehe ja immer von meinen Idealvorstellungen aus, dass die eine bestimmte für die Sache brennen, dass die also gerne Architektur machen, dass sie damit leben, dass sie das beschäftigt, dass sie sich darin finden auch, ja. Ich versuche das halt so, dass ich denen möglichst viele Freiheiten gebe in der Bearbeitung der Projekte. Das heißt, an einem bestimmten Punkt ziehe ich mich da komplett raus, dass die Leute das auch als ihr eigenes betrachten, ja. Also
Genau.
treten dann auch für mich bei den Bauherren auf. Also ich habe letztens hatte ich ein Richtfest und dann sollte ich eine Rede halten. Und dann habe ich gesagt, ja, ich erinnere mich, vor 2 Jahren stand ich mit Ihnen, dem Vorsitzenden der Genossenschaft, da hinten an der Ecke. Und dann haben wir einen Grundstein gelegt und war ganz schön, da haben wir was gegessen und Wurst getrunken. So, und jetzt sehen wir uns nach 2 Jahren zum allerersten Mal wieder. Und dann habe ich gesagt, das ist eigentlich so, muss es im Grunde sein. Weil Sie haben ein super Team, wir haben ein super Team und wir beide als Chefs sind nie belästigt worden. Wir kommen nur zu den wichtigen Augenblicken, Grundsteinlegung, Richtfest, Fertigstellung. Und wenn das so ist, dann ist es prima gelaufen. Das heißt, ich gebe diese Verantwortung ab an diese Leute, die entwickeln auch, wenn sie Potenzial haben, da eine eigene Dynamik und leben diese Projekte auch. Und das ist so was ich anstrebe, ja. Und davon habe ich zum Glück ein paar Leute. Ich habe gestern gerade ein Mitarbeitergespräch gehabt, wo ich gesagt habe, weißt du, ich brauche dich. Ja, also was willst du? Du machst eine super Arbeit. Und wenn du jetzt mir erzählst, du musst woanders hingehen, dann muss ich 3 einstellen für dich. Und die 3 muss ich dauernd beobachten.
Haben Sie aber ehrlich die Hose runter, zwar Wertschätzung gezeigt, massiv, aber die Hose runtergelassen.
Nein, aber ich bin dafür bekannt, dass ich da relativ offen mit diesen Dingen umgehe und auch mit Lob sehr offen umgehe. Und die sagte, weißt du, und jetzt kommen wir zu den Themen, die sagte, ich finde es toll hier. Ja, ich finde es toll hier. Atmosphäre ist super. Das Klima, Arbeitsklima ist super. Und deswegen, ich habe gar keine Lust wegzugehen.
Ja.
Das ist entscheidend und dafür bin ich natürlich verantwortlich, wie ich mit den Menschen umgehe hier. Und auch wie ich auch auf diese Jüngeren da eingehe, wie ich versuche, mit denen einen Draht zu finden. Und das funktioniert auch, ja. Also ich habe ja viele Leute, die dann irgendwann meinen, sie müssten woanders hingehen, ja. Und dann kriegt man irgendwie so ein Feedback, ja, das war doch schon ziemlich gut bei euch und so, ja. Also letztens, also ein kleines Beispiel, hat mein Partner hier eine Mitarbeiterin getroffen von uns, die, glaube ich, seit 10 Jahren nicht mehr bei uns ist. Die hat dann gesagt, ja, ihr Büro ist jetzt verkauft worden und da gäbe es eine Unruhe in der Mitarbeiterschaft und ja, die haben uns verkauft und so. Da sagt sie, weißt du, ich habe mich doch schon längst verkauft, damals, als ich von euch weg bin.
Wow.
Okay.
Es ist großartig.
Wir sind auch nicht unbedingt im Frieden geschieden, habe ich mich erinnert. Wir hatten da richtig Stress miteinander, ja. Und jetzt nach 10 Jahren sagt ihr sowas. Ich habe mich da damals schon verkauft, als ich von euch weg bin. Und das war bei euch komplett anders.
Ja, ja, weil sie leben ja eine Emotionalität, eine Ruhe. Als
ja, ja, klar.
Darum also geht eine gewisse Klarheit. Ich meine, sie sagen ja klar, was sie denken und was sie fühlen, wo die Reise hingeht. Meine Erfahrung ist, ich habe ja Marketingagenturen geleitet. Wenn du klar bist, einen klaren Kompass, die Leute involvierst, Offenheit bist, kannst du auch kritisieren und man hält nicht jeden. Aber was man erlebt, und das ist ja genau, was Sie sagen, ich habe in den 90ern die größte deutsche Eventagentur aufgebaut. Die Leute, Kontakt hast du heute noch, da sagen die Leute, das war die beste Zeit unseres Lebens. Und wir konnten machen, was wir wollten. Es war ja Wachstum da und diese Krisendinge, die wir heute überleben, gab es ja gar nicht. Das ist super. Also wir haben 2,5 Stunden, habe ich gerade gesehen, unfassbar. Toll, ich habe viele Sachen gelernt und diejenigen, die es anschauen, hoffentlich auch viel über den Status, wo wir heute sind im Wohnungsbau und gerade bei jemand mit so einem hohen Renommee wie von Ihnen. Also das ist super. Auch Ihre Offenheit, also tausend Dank dafür. Kann nur appellieren an jeden, der motiviert ist und die Leidenschaft Architektur in sich trägt, zumindest mal reden, wenn es geht, mit Stefan Forster. Jetzt eine Frage noch. Was habe ich Ihnen für eine Frage nicht gestellt, die Sie gerne gehabt hätten, dass ich Ihnen stelle?
Weiß ich jetzt gar nicht eigentlich. Das sind immer die gleichen Fragen.
Das ist gut. Ja, dann sind wir gut durchgekommen. Nee, super. Also, tausend Dank. Wir haben ein super kurzweiliges, tolles Interview geführt. Also ich darf mich auch herzlich bedanken dafür. Wünsche alles Gute. Drücke ganz, ganz fest die Daumen, dass das Thema Wohnungsmarkt mal aus dem Hockeystick wieder rauskommt und jetzt wieder nach oben dreht, danach in die Richtung wieder, wo sich alle das wünschen. Weil ich glaube, es gibt nichts Größeres, was wir alle wieder die nächsten 20 Jahre wieder hinkriegen können, wenn es bezahlbaren Wohnraum da draußen wieder gibt. Ja.
Ich bedanke mich bei Ihnen, hat mir sehr Spaß gemacht und
tausend Dank.
Bis demnächst, macht es gut. Tschüss.